Die Schriftlesung heute steht in Johannes 5 in den Versen 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wurde auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. "Willst du gesund werden?" fragte er ihn. Der Kranke antwortete: "Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein." Da sagte Jesus zu ihm: "Steh auf, nimm deine Matte und geh." Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat.
Einige Verse weiter lesen wir ab Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet." In meiner letzten Predigt vor dem Urlaub habe ich über die Vertrautheit mit dem Hirten gesprochen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt ansetzen, obwohl das andere war im Alten Testament, ein ganz anderer Zusammenhang, aber dieser Gedanke der Vertrautheit mit dem Hirten, der ist mir wichtig und den möchte ich weiterführen. Jesu Lebens- und sein Arbeitsstil faszinieren mich. Offensichtlich hatte er so einen heißen Draht zum Vater im Himmel, dass er Gottes Tagesordnung treffsicher erkannte. Er wusste, was Gott wollte, und er klinkte sich da ein und machte mit. Und wir wissen, er hat damit gute Resultate erzielt. Jesus wusste, was dran war für ihn. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, was für ihn dran war. Er wusste, was Gott von ihm wollte. Er kannte seine Bestimmung, die Berufung seines Lebens, und er konnte sagen: "Zu diesem Zweck bin ich auf dieser Welt." Dann aber auch punktuell in einzelnen Situationen. Jesus erkannte, was zu tun war, und er ging es an. Diese zwei Verse, diese finden wir im Anschluss an die Begebenheit, in der das sehr stark beleuchtet wird. Es ist im Anschluss an das, was wir aus dem Schriftwort gerade von Inge gehört haben. Jesus kommt nach Jerusalem, besucht den Teich Bethesda. Das war so eine Art Krankenhaus, Krankenlager. Da sammelten sich viele Menschen. Und Jesus ging einfach durch die Menschen, die da lagen, und er hörte hin, was das für Leute waren. Er schaute sie an. Und plötzlich lesen wir: er sah einen Mann und er hörte, dass er schon 38 Jahre krank dagelegen hat. Und auf einmal muss ihn irgendetwas angerührt haben. Er erkannte, für diesen Mann ist heute die Stunde des Vaters. Da waren 100 andere Leute. Aber Jesus ging zu diesem einen. Er spürte, hier an diesem Menschen hat der Vater was vor. Und darum ging er voller Zuversicht auf diesen Menschen zu und fragte: "Willst du gesund werden?" Und bald darauf war der Mann gesund. Jesus hatte also ein tiefes Gespür für das, was der Vater wollte. Sein Dienst war nicht davon gekennzeichnet, dass er ständig so seine eigene Tagesordnung gehabt hätte. Das, was ihm so in den Sinn kam, das, was er sich vornahm, was er gut fand. Jesus sagte sogar, ich kann nichts von mir aus tun. Obwohl ich Gottes Sohn bin, lebe ich so sehr als Mensch, dass ich total abhängig bin vom Vater im Himmel. Ich brauche auch diese Vertrautheit. Ich sehe den Vater etwas tun, ich sehe, wo er angefangen hat zu wirken, und da mache ich mit, da bin ich dabei. Jesus war dadurch in seinem Leben sehr effektiv. Er hat sich nicht dauernd irgendwie Beulen geholt, weil er versuchte, durch verschlossene Türen zu gehen, obwohl es kein Problem war, durch Wände zu gehen. Aber durch verschlossene Türen ging er nicht, sondern Jesus erkannte, welche Türen aufgehen würden, und da ging er durch. Und vor allen Dingen, Jesus empfand seinen Dienst nicht als etwas, zu dem man ihn zwingen musste. Oder er empfand seinen Dienst nicht als Last, sondern als ein Geschenk. Ein paar Verse vorher in Kapitel 4, da heißt es, das ist meine Speise, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Jesus hat die Arbeit für Gott als Erfüllung erlebt, als etwas, das ihn von Herzen froh machte. Da war wieder ein Mensch, der Vergebung bekommen hat. Da war wieder ein Mensch, der befreit und geheilt worden war. Da war wieder ein Mensch, der in seinem Leben zurechtgekommen ist. Was für eine Freude muss das für ihn gewesen sein? Und was ist das für eine Freude für uns, wenn wir das erleben? Dass ein Mensch aufgebaut wird durch die Gnade Gottes. Dass Zerbrochenes wieder heil wird. Dass andere Menschen sich um andere kümmern. Als Inge das gerade von Corrie erzählte, mit der Handausstreckung, da kamen mir schon wieder die Tränen, weil was muss das für ein Jubel im Himmel gewesen sein, dass jemand so einem Menschen, der so etwas Böses getan hat, vergeben kann. Wenn Gott uns so etwas tun lässt, uns damit einbezieht, was gibt es Schöneres? Ganz eng am Willen Gottes zu arbeiten, das war der Lebensstil Jesu. Und das soll auch unser Lebensstil, unser Gemeindearbeitsstil sein. Und ich gebe gern zu, Jesus ist dabei vollkommen gewesen. Bei uns ist es immer nur Stückwerk. Aber Stückwerk Gottes ist 100-mal effektiver und besser als menschlicher Perfektionismus. Wie schön wäre es, wenn wir Gottes Programm erkennen, übernehmen, uns damit identifizieren und sie auch ausführen. Und deswegen möchte ich heute so eine Predigtreihe über Gottes Programm für unser Leben beginnen. Und so wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, warum das wichtig ist. Warum das wichtig ist, dass wir erkennen, was Gott tut und was er vorhat. Und das nächste Mal, schon ein kleiner Teaser auf nächste Woche, seid wieder herzlich eingeladen, wie wir das dann erkennen. Also heute geht es darum, warum es so wichtig ist, eine Sicht von dem zu bekommen, eine Vision von dem zu haben, was Gott mit uns vorhat. Nun, der erste Grund ist der, dass wir nur auf diese Weise die Möglichkeiten Gottes für unser Leben nicht verpassen. Sehen wir, unser Leben ist sozusagen die einmalige Chance, die wir haben. Die einmalige Chance, bestimmte Dinge auf der Erde zu tun und zu verändern. Die einmalige Chance, etwas Bedeutendes zu tun. Nicht in dem Sinne, dass das vor Menschen groß rauskommt, sondern in dem Sinne, dass das Bedeutung hat, auch für die Ewigkeit. Paulus schreibt einmal in Epheser 2, Vers 10, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher schon bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Dafür haben wir einmal einige Jahrzehnte auf dieser Erde Zeit. Und Menschen und auch Christen, die keine Sicht haben für das, was Gott mit ihnen vorhat, stehen in der Gefahr, das zu verpassen. Dass sie an vorbereiteten guten Werken vorbeistolpern und sie nicht erkennen. Und weißt du, das wäre unheimlich schade. Wenn du eines Tages Bilanz ziehst und feststellst, du hast 2435 Filme gesehen. Du hast die besten Musikstreaming-Dienste genutzt, die es gibt. Du bist auf 586 Partys gewesen und Familienfesten, aber du hast nie herausgefunden, wofür Gott dein Leben eigentlich gebrauchen wollte. Das wäre schade, wenn ganz viele andere Dinge in unserem Leben stattgefunden haben, die ja auch ihren Platz haben dürfen, Klammer zu. Ich will nichts dagegen sagen. Nur wenn sie uns abhalten von dem, was unsere eigentliche Bestimmung ist, dann stimmt was nicht. Wenn wir nie festgestellt haben, warum hat Gott uns dieses Leben eigentlich gegeben? Wofür sind wir da? Und es ist auch traurig, wenn Gemeinden keine Vision mehr haben oder sie verlieren, wenn aus dem neutestamentlichen Gemeindeleben ein gemütliches Vereinsleben wird und wenn man verpasst, was Gott einem zugedacht hat. Möchtest du, dass dein Leben zählt? Möchten wir, dass unsere Gemeinde zählt, ein Faktor ist? Dann müssen wir herausfinden, was Gott vorhat. Ein zweites, warum es wichtig ist, zu wissen, was Gott mit uns vorhat. Es ist wichtig, um in bestimmten Situationen das Richtige tun zu können. Jesus sagt, ich sehe, was der Vater tut und da mache ich mit. Das heißt, Jesus hatte seine Augen mehr auf den Vater gerichtet als auf die Situation. Und er sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe, nicht was mir die Situation zuflüstert. Gleich angemerkt, Jesus war durchaus kein Träumer, der seine Augen vor der Realität verschlossen hat. Jesus hat sehr intensiv auf Situationen reagiert. Er hat geweint mit den Weinenden, er hat gelacht mit den Lachenden. Jesus war nicht jemand, der abgehoben war und irgendwie nur so in höheren Sphären schwebte. Er stand mit beiden Beinen auf dem Boden. Aber er ließ sich nicht bestimmen von Situationen, sondern bestimmen ließ er sich von dem, was der Vater ihm zeigte, was dran war. Dadurch hatte Jesus eine gesunde Unabhängigkeit. Er konnte agieren, statt nur zu reagieren. Und das wird deutlich zum Beispiel in einem Beispiel aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Da bekommen Jesus und seine Jünger unterwegs die Nachricht, hey, ein guter Freund von dir, Lazarus, ist krank. Komm, komm sofort. Alle hätten erwartet, dass er sich auf den Weg macht. Guter Freund, Bruder von Martha und Maria, viel Zeit dort verbracht. Aber Jesus hatte wohl innerlich noch rotes Licht. Er ging nicht, weil er merkte, die Stunde des Vaters war noch nicht da. Jesus war so gehorsam, dass er nicht ging, auch um den Preis, Menschen zu enttäuschen. Dann allerdings, als es für alle aussah, als ob jetzt eh nichts mehr zu machen sei, Lazarus war schon tot. Außerdem war das eine ganz gefährliche Ecke. Die Juden trachteten ihm nach dem Leben. Da, als die Leute ihm rieten, hey Jesus, hier hat es keinen Sinn mehr. Geh da bloß nicht mehr hin. Da sagt Jesus, jetzt habe ich grünes Licht. Jetzt gehe ich los. Und da können noch so viele Probleme sein. Da gehe ich durch. Und als seine Jünger noch staunten, warum Jesus dauernd solche verwunderlichen Dinge tut und sagt, da sagt er, wer des Nachts läuft, der stößt sich und stolpert. Wer Licht hat, wer am Tag geht, stolpert nicht. Wer Gottes Licht hat für seinen Lebensweg, wer vom Vater Aufschluss bekommt über das, was dran ist, der kann auch in schwierigen Situationen sichere Schritte gehen. Jesus war nicht ein Gefangener von seinen Lebensumständen, sondern er war geführt vom Vater. Und dadurch kann man zwei Dinge über ihn sagen. Das erste, er tat manches nicht, was scheinbar nötig war. Und zweitens, er tat manches, was scheinbar unmöglich war. Diese beiden Aussagen, die wollen wir noch ein bisschen genauer betrachten, weil das sicher ein Stück auch unseres Lebens ist. Zunächst, Jesus tat manches nicht, was scheinbar nötig war. Wisst ihr, es gibt so viel zu tun. Die Welt leidet, überall. Sie ächzt, sie stöhnt. Die Menschen auf ihr stöhnen. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Es gibt mehr, als wir tun können. Jesus kannte seine Berufung und konzentrierte sich in seinem Leben auf die richtigen Dinge. Wisst ihr, er hat 30 Jahre lebte er unter den 1000 Nöten seines Volkes. Und er hat nicht übernatürlich eingegriffen. 30 Jahre lang. Er hat nicht übernatürlich eingegriffen. Er hat keine Wunder getan. Er hat keine Kranken gesund gemacht. In einer neutestamentlichen apokryphen Schrift heißt es, dass er einen Backfisch zum Leben erweckt hat. Aber das klingt doch sehr apokryph. Erst als die Zeit dafür gekommen war, erst als er das 30. Lebensjahr erreicht hat, ist er aufgetreten. Jesus konzentrierte sich dann auch nur auf eine Zielgruppe, auf die Juden. Es kamen immer wieder Anträge von außerhalb, komm doch zu uns. Griechen wollten mit ihm reden. Eine Frau aus einem anderen Volk wollte Hilfe haben, hat sie dann auch bekommen. Aber zunächst einmal sagt Jesus, eigentlich bin ich zu den Juden gesandt. Ab meinem 30. Lebensjahr bin ich zu den Juden gesandt. Jesus hätte eine Vortragstournee durch den Mittelmeerraum machen können, hätte Scharen von Menschen zu seinen Füßen liegen haben können, aber er hat es nicht getan. Er wusste, jetzt ist diese Zielgruppe dran. Deswegen hat er sein Programm auf das Wesentliche beschnitten. Und so gäbe es auch für uns, um uns herum, viel zu tun. Es gibt so viele Nöte in unserem Umfeld, in unserer Stadt. Wir können nicht alles verändern, auch wenn wir es gerne täten. Aber die Frage ist vielmehr, was hat Gott uns zugeteilt? Was hat Gott dir in deinem Leben zugeteilt? Was hat Gott uns als Gemeinde zugeteilt? Wer sind die Menschen, an denen wir einen Auftrag haben? Das müssen wir herausfinden, denn dann können wir effektiv arbeiten. Ich möchte diesen Gedanken noch von einer anderen Seite her beleuchten. Vielleicht kennt ihr den Spruch, das Dringliche ist der Feind des Wichtigen. Das Dringliche ist der Feind des Wichtigen. Es gibt Dinge im Leben, von denen wir scheinbar immer zu wenig haben. Vielleicht kennt ihr diesen Scherz, ein Freund fragt den anderen, wie viel Geld brauchst du im Monat? Der andere sagt, weiß ich nicht, so viel hatte ich noch nie. Und so können wir uns auch fragen, wie viel Zeit brauchst du, um deine Arbeit zu erledigen? Und wir könnten auch antworten, weiß ich nicht, so viel hatte ich noch nie. Ist es nicht so? Es liegt immer mehr an, als wir schaffen. Es gibt ein merkwürdiges Gesetz, was auch unter den meisten Pastoren irgendwie so eine Gemeinsamkeit ist. Wenn man sich für 2 Stunden Zeit nimmt, um Papierkram, Computerkram zu erledigen, braucht man dafür 3 Stunden. Wenn man sich 3 Stunden dafür Zeit nimmt, hat man Arbeit für 4. Und wenn man sich einen ganzen Tag Zeit nimmt, hat man Arbeit für 1,5 Tage. Es gibt immer irgendwelche dringenden Dinge, die unbedingt erledigt werden müssen und irgendein Stück Papier, das bedruckt werden muss. Ihr kennt das vielleicht aus eurem Alltag sicher auch. Es gibt irgendwelche Dinge, die am Haus dringend gemacht werden müssen. Es gibt Termine in Verwandtschaft, in Nachbarschaft, die unbedingt man wahrnehmen sollte. Und auch in der Gemeinde kann man in diese Mühle hineinkommen. Das kennen wir aus Sitzungen, jedenfalls aus den Gemeindeleitungssitzungen. Es gibt immer noch einen Tagesordnungspunkt und immer noch etwas zu organisieren, was zu managen ist. Und wenn wir Inge nicht gehabt hätten in unseren Gemeindeleitungssitzungen, die dann immer gesagt hätte, 21:45, wir haben noch 15 Minuten. Wir haben dann tatsächlich von 4-wöchig auf 3-wöchig nicht reduziert, sondern ausgedehnt. Es war dann genauso. Es war immer so, wir hätten immer bis 11 machen können. Manchmal tun wir es sogar. Jetzt ist Inges Tochter da, die sagt auch immer 10 Uhr. Paul wartet, ich gehe. Genau. Also Paul ist ihr Sohn, nicht ihr Mann. Das ist der Micha, der Klavier gespielt hat. Es gibt immer noch einen Tagesordnungspunkt. Es ist immer irgendwas zu organisieren. Es ist immer was zu handeln. Und genau da müssen wir aufpassen, dass das Dringliche nicht der Feind des Wichtigen wird. Wehe uns, wenn wir nur dem Dringenden hinterherhecheln und versäumen, visionär zu denken, zu beten und zu leben. Und wenn wir nur noch verwalten und nicht mehr gestalten. Ich glaube, dass man nur dann im Sinne Gottes erfolgreich, in Anführungsstrichen, leben kann, wenn man manchmal auch den Mut hat, Dringendes liegen zu lassen und auf Gott zu hören und dann das Wichtige zu tun. Nun wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat Dinge nicht getan, die scheinbar nötig sind. Ich habe aber auch festgestellt, Jesus hat Dinge getan, die scheinbar unmöglich waren. Weil Jesus wusste, was sein Vater vorhatte, hat er Unmöglichkeiten im Glauben überwunden. Weil er eine Sicht für Gottes Absicht hatte, ließ er sich von Grenzen einer Situation nicht gefangen nehmen. Okay, Jesus war ein Mann des Glaubens in Vollkommenheit. Inge hat es ja schon eingeleitet damit. So ist es mit den Glaubensvorbildern immer so eine zweischneidige Sache. Ich habe tatsächlich irgendwann in meinem Leben aufgehört, Biografien von Glaubensheroen zu lesen. Ich habe gesagt, boah, das setzt mich so dermaßen unter Druck. Und ich habe auch irgendwann gesagt, ich gehe nicht mehr zu den Willow Creek Kongressen. Jetzt fahre ich Ende August doch wieder hin. War auch bei der letzten. Aber du kommst immer so von so einer Zionshöhe, sage ich mal, kommst du wieder ins Gemeindeleben und bist völlig frustriert, weil das nicht umzusetzen ist, weil das nicht klappt, weil du mit allen Leuten, die da sind, irgendwelche Sitzungen anberaumt hast und überlegt hast und das versandet alles wieder. Da ist dieses Wasser, was da war, das versickert und ich bin doch bescheuert, wenn ich mich immer wieder frustrieren lasse, wenn ich irgendwelche tollen Sachen habe und dann merke, es lässt sich nicht umsetzen. Es ist so eine zweischneidige Sache. Und ich denke, es ist mancher unter uns, der in seiner Vorstellung so ein falsches Ideal eines Glaubensmenschen hat. Wir haben vielleicht auch Berichte gehört oder Bücher gelesen von diesen Helden und Heldinnen des Glaubens, die gewaltige Dinge erlebt haben. Und wer hätte sich nicht schon mal gewünscht, auch so zu sein? Wenn man doch auch so viel Glauben hätte, dann könnte Großes geschehen, dann könnte man Berge versetzen, dann müsste man nicht in so klein karierten Problemen stecken bleiben, wie sie so oft in der Gemeinde anstehen. So ist oft die Vorstellung. Aber ich glaube, dass wir da oft eine falsche Idealvorstellung haben. Wie sieht denn wirklich ein Mensch des Glaubens aus? Und ich möchte das mal am Beispiel des Sports, aus der Welt des Sports erklären. Es gibt zwei Arten, ich nenne es mal der Leibesertüchtigung, die ich da gegenüberstellen möchte. Da ist jemand, der Bodybuilding macht. Da geht einer hin, will stark werden, stemmt seine Handeln, schwitzt an den Kraftmaschinen, baut seine Muskelpakete auf und nach einer Weile merkt er, ich bin stark geworden, ich bin topfit, ich könnte Bäume ausreißen. Aber wofür hat er diese Kraft erworben? Was will er da jetzt damit anfangen? Ist es nicht ein Stück weit Selbstzweck? Denn sehen wir, es müssen dann für diese Art von Kraft erst noch Anwendungsgebiete geschaffen werden. Es gibt da zum Beispiel die Wahlen zu Mr. oder Mrs. Universum. Da kommt man dann zusammen und führt sich vor, wie dann die Muskelpakete unter bestimmter Anspannung gewachsen sind. Gut, da ist vielleicht einer tatsächlich stark geworden, aber er hat nicht ein wirkliches Ziel gehabt, außer vielleicht andere damit zu beeindrucken. Und er führt sich vor, und man fragt sich, wofür ist er wirklich stark geworden? Was will er nun mit dieser Kraft anfangen oder sie? Wo soll das hinführen? Das andere Beispiel ist der Marathonlauf. Wenn einer für einen Marathonlauf trainiert, dann weiß er von vornherein, wofür er sich stärken will oder wofür sie sich stärken will, wofür die Kondition antrainiert wird. Da gibt es ein Ziel. Sie wollen 42 Kilometer laufen und machen sich ein Programm, wie sie dieses Ziel erreichen können. Und alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, für dieses Ziel fit zu werden. Und sehen wir, es ist eine falsche Vorstellung von Glauben, wenn wir uns einen Glaubensmenschen wie einen Bodybuilder vorstellen. Nach dem Motto, ich werde erstmal so ein richtiger geistlicher Powertyp und dann gucke ich mal, was ich damit anfangen kann. Erst mache ich eine Riesenerfahrung, sodass mir die Kraft Gottes aus den Fingerspitzen trieft. Und dann schauen wir, wofür das alles gut ist. Aber so funktioniert das nicht. Glaube wächst mit den Aufgaben. Glaube wächst mit den Zielen. Glaube entsteht so, dass man zuerst ein Ziel sieht, beziehungsweise ein Ziel von Gott gezeigt bekommt, und dann entwickelt sich Glaube. Langsam und beständig aus Schwachheit und durch Schwachheit hindurch. Es gibt eine Stelle, die uns das verdeutlicht. Da sagen die Jünger einmal zu Jesus in Lukas 17, Vers 5, mehre uns den Glauben. Die hatten gar nichts Bestimmtes vor damit. Die wollten einfach nur mehr Glauben haben. Sie hatten auch diese Bodybuilder-Vorstellung. Wir werden jetzt die 12 geistlichen Powertypen und wir werden dann die Wohltäter Palästinas. Und Jesus sagte, so funktioniert das nicht. Es gibt keinen Glauben an und für sich, sondern Glaube ist immer zielbezogen. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und zu dem Maulbeerbaum sprecht, pflanz dich ins Meer, so wird es geschehen. Jesus spricht immer vom Glauben für ein bestimmtes Anliegen. Nun werden wir wahrscheinlich keinen Glauben für Maulbeerbäume haben, weil das in der Regel nicht Gottes Absicht ist, die durch Glauben zu verpflanzen. Und deswegen spricht Jesus auch davon, dass wir Glauben in unserem Herzen haben müssen. Das heißt, wir müssen unsere Anliegen von Gott empfangen haben. Gott muss eine bestimmte Aufgabe uns aufs Herz legen und wir müssen darauf Acht haben, was er uns wichtig macht. Und dann wird dieses Ziel zu unserem Ziel, wird sein Ziel zu unserem Ziel. Und daran kann der Glaube wachsen. Sehen wir, Glaube ist nicht einfach nur so ein Ding für sich selbst. Wenn wir mehr Glauben haben wollen, dann müssen wir uns in Aufgaben rufen lassen. Wenn wir mehr Glauben haben wollen, dann müssen wir ein oder mehrere Ziele vor Augen haben. Und zwar Ziele, die Gott uns vermittelt. Ziele, für die er uns einen Auftrag gibt. Ziele, für die er uns ein Wort gibt. Ziele, für die er uns eine Sicht gibt. Für mich ist das ohnehin noch eine offene Frage. Was ist ein starker und was ist ein schwacher Glaube? Der vermeintlich starke Glaube ist meiner Meinung nach nur geistliche Muskelspielerei. Gerade dann, wenn alle möglichen Dinge im Glauben in Anspruch genommen werden sollen. Hauptsache, dass sie spektakulär sind. Dass möglichst viele Menschen kommen und staunen. Hauptsache Aufsehen. Hauptsache irgendwie eine Show. Der wahrhaft starke Glaube ist für mich vielmehr der schwache Glaube, der Gottes Ziele ergreift und nicht mehr loslässt. Und der durch alle Zweifel und Anfechtungen hindurch immer wieder daran festhält, was Gott uns gezeigt hat und am Ende dann triumphiert. Wollen wir es lernen, in diesem Glauben Schritt für Schritt zu wachsen? Und ich sage euch, das ist anstrengend. Das kostet Mut, das kostet Einsatz, aber es lohnt sich. Denn es kann uns die wertvollsten Erfahrungen bescheren, die wir auf dieser Welt machen können. Gott, der allmächtige Herr in Aktion in meinem Leben. Gott, der allmächtige Herr in Aktion durch mein Leben in dieser Welt zu Menschen, die Christus finden. Dinge, die sich verändern, Wunden, die heilen. Was könnte es Erfüllenderes geben, als in Gottes Heilsplan eine Rolle zu spielen? Als Person und auch als Gemeinde. Beten wir dafür, und zwar jetzt und in der Stille, jeder für sich und für uns als Gemeinde. Micha wird die Gebetszeit mit einem mitsingbaren Lied beenden.